Moin, liebe Twinnies, und herzlich willkommen zur neuen Folge. Ja, wie ihr anhand des Folgentitels sehen könnt, ist das hier mal was Besonderes. Das ist nämlich der erste Teil unserer Trilogie mit Marvin. Tja, jetzt fragt ihr euch vielleicht, warum drei Teile mit nur einem Gesprächspartner? Naja, gibt zwei Gründe. Zum einen wollten wir einfach mal unser längstes Interview mit Berkan aka Merkan überbieten. Ja, und was ist der andere Grund, Fabi?
Genau, auch als Birkan bekannt, er hat so viele Namen. Aber wir glauben, dass der Marvin eine ziemlich inspirierende Geschichte zu erzählen hat, die durchweg positiv ist, auch wenn es ja sehr schwierige Momente in seinem Leben gab. Er hatte nämlich letztes Jahr mit gerade einmal 26 Jahren einen Schlaganfall, ausgelöst durch ein Blutgerinnsel in seinem Gehirn. Und sowas ist natürlich nicht so nice. Innerhalb weniger Minuten war die komplette linke Seite seines Körpers gelähmt. Dadurch konnte er nicht mehr laufen, schlucken und richtig sprechen. Die Ärzte haben einen Herzfehler diagnostiziert, der den Blutgerinnsel entstehen ließ. Nachdem er einige Wochen im Krankenhaus war, verschiedene Behandlungen durchlief, sowie eine Herzoperation hatte, entschied er sich, sein Leben komplett zu verändern.
Ja, Fabi, so viel zum Thema ist ausschließlich positiv. Aber man kann ja immer sich richtig runterziehen lassen durch so einen Schicksalsschlag. Oder man kann versuchen, ja, einfach das zum Positiven zu drehen. Und genau das hat Marvin versucht und aus unserer Sicht auch geschafft. Das könnt ihr dann nachher selber beurteilen, wenn ihr alle drei Folgen gehört habt. Aber was Fakt ist, nur ein Jahr später nach diesem Schicksalsschlag, da nahm er zum ersten Mal an einem Bodybuilding-Wettbewerb teil und er gewann sogar seine erste Trophäe. Und was ich super spannend finde, ist, was er dazu sagt. Er sagt im Rückblick, dass der Schlaganfall das Beste war, was ihm passieren konnte. Ziemlich krasse Aussage, oder Fabi?
Ja, absolut. Und genau darüber möchten wir mit ihm natürlich sprechen. Wir freuen uns sehr, dass er sich bereit erklärt hat, im ersten Teil unseres Gesprächs zunächst über seine Schulzeit, seine Auslandserfahrung und seinen Bewerbungsprozess zu sprechen. Denn er hat wirklich einen sehr coolen und spannenden Job jetzt mittlerweile. Und das passt sehr gut zu unserer Reihe über verschiedene Berufswege. Und erstmal wird es auch nur in der ersten Folge darum gehen.
Genau, und im zweiten Teil, ja, trauen wir uns dann mal so ein bisschen, ja, in unsere erste richtige ernste Folge, ja, wo wir dann wirklich mal über, ja, den Schlaganfall genau sprechen möchten und auch wie er sich dabei gefühlt hat, wie es genau ablief, ja, und einfach wie diese Phase seines Lebens genau war.
Genau. Und dann in unserer dritten Folge möchten wir dann mit ihm über die positiven Folgen, seines Schlaganfalls sprechen, weil er dadurch ja etwas in seinem Leben verändert hat und auch gelernt hat, er muss sich mehr auf sich konzentrieren, seine Wünsche, seine Bedürfnisse. Und wir glauben, dass das allgemein Menschen Mut machen kann, aber vielleicht auch vor allem Menschen, die auch schon mal einen Schicksalsschlag, ja, erleben mussten. Und wie gesagt, Marvin ist heute glücklicher als vorher, glücklicher als je zuvor, so wie ich ihn verstanden habe. Und wie du selber schon gesagt hast, mittlerweile hat er sich als internationaler Bodybuilder etabliert, beziehungsweise ist gerade dabei, sich zu etablieren und hat schon seine erste Trophäe gewonnen. Und das ist super spannend. Wenn ihr aber nicht warten wollt bis zur dritten Folge, wo es genau darum gehen wird, dann haben wir natürlich sein Instagram-Profil verlinkt. Da hat er auch einen sehr spannenden Post zu diesem Thema verfasst, der startet mit "Last year ago I almost died and in a way that saved my life."
Ja, auf jeden Fall schon wieder ein krasses Statement. Ja, aber das soll erstmal reichen. So, jetzt wisst ihr, warum wir drei Teile machen und worum es genau gehen wird. Ja, wir sind auf jeden Fall mega gespannt. Wir hoffen ja auch. Und ja, dann nehmen wir euch jetzt einfach mal mit auf die Reise und starten jetzt einfach mal mit dem ersten Teil. Ja, viel Spaß dabei. Und Fabi, womit starten wir?
Wir starten wie gewohnt mit unserem Intro.
Let's go. Moin, liebe Twinnies, und herzlich willkommen zur neuen Folge. Mein Name ist Markus Grote.
Und mein Name ist Fabian Grote.
Und zusammen sind wir
Twinnies.
Schwinstalk.
Jo, Brudi, was geht bei dir?
Jo, 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 Sonntag morgens, also relativ früh, gestern Sport gemacht, bisschen fettig, aber zwei Kaffee sind schon eingetütet, dementsprechend will ich mich nicht beschweren. Wie ist die Lage in Trier?
Ja, ich hab meinen zweiten Kaffee noch nicht ganz auf, aber wir haben auf jeden Fall eine Premiere zu feiern, weil so früh haben wir, glaube ich, noch nie aufgenommen, oder?
Richtig, richtig. Und wenn wir beide die Wahl gehabt hätten, dann hätten wir sicherlich den Termin etwas nach hinten gelegt. Aber heute ist eine besondere Podcast-Folge.
Also ganz kurz, Fabi, wir nehmen sonst immer sonntagabends auf und die besondere Podcast-Folge, können wir schon mal verraten, die beinhaltet einen Gast und der hätte auch Sonntagabend Zeit gehabt. Das lag also im Prinzip an dir, dass wir jetzt so früh aufnehmen mussten.
Das ist korrekt, aber so, ich hätte es jetzt anders kommuniziert. Aber hey, man kann auch mal ehrlich und transparent sein. Nee, und also ich persönlich bin heute Abend als Gastgeber eingeplant mit meiner Freundin. Und da müssen wir ordentlich kochen. Ja, vor 50 Jahren hätte ich noch gesagt, komm, Schatz, mach hier das Essen fertig, ich nehme Podcast auf. Ja. Im Jahr 2021 wird erwartet, dass ich tatkräftig unterstütze bei den Vorbereitungen. Ne? Was für mich natürlich in Ordnung ist, muss ich an der Stelle auch sagen. Dementsprechend habe ich gesagt, komm, lass mal vormittags mittags machen. Und da meinte unser Gast, der natürlich auch eine weite Anreise hat, dass da mittags noch Besuch bei ihm kommt, der jetzt schon da ist, wie ich in der Vorbesprechung erfahren habe. Und dann haben wir gesagt, machen wir mal 10 Uhr morgens. Ja, aber ist kein Problem. Es lohnt sich für unseren Gast, der nicht nur gut aussieht, sondern auch sympathisch ist.
Uiuiui. Jetzt hast du aber gerade einen richtigen Redeflow, Fabi. Ganz kurz, bevor wir den Gast vorstellen. Er ist interessanterweise heute Abend auch zum Essen eingeladen. Und zwar bei meiner Freundin und mir.
Mein Beileid.
Insofern bin ich jetzt auch mal in die Kochkünste integriert, wenn wir Gäste bekommen. Aber jetzt genug Spannung. Wir freuen uns sehr, dass es endlich geklappt hat. Wir hatten schon ein bisschen länger vor, ihn einzuladen. Er hat auf jeden Fall eine inspirierende Geschichte. Ja, und mehr erzählen wir euch gleich dazu. Herzlich willkommen, Marvin. Wie geht's dir?
Ja, hi, ich bin natürlich mega happy hier zu sein, hier sein zu dürfen, muss ich dazu sagen. Mir geht's sehr gut, wie schon von Fabi erwähnt, hatte ich eine sehr, sehr lange Anreise. Hat mich, glaube ich, insgesamt 25,3 Sekunden habe ich gebraucht, um von unten nach oben im Haus ein Stockwerk höher zu gehen. Aber ja, ich bin sehr froh, ich bin gespannt, was wir heute alles besprechen werden.
Ja, wir freuen uns auch mega, dass du da bist, und vielleicht gibt's so richtig aufmerksame Twinnies, die sich jetzt denken, Moment mal, 25 Sekunden, die sind ja Nachbarn. Gab's nicht schon mal eine Folge über neue Nachbarn, die eingezogen sind? Richtig, Folge 14 Wäschekorb. Haben wir natürlich in der Vorbereitung uns überlegt, wo das genau war. Da hab ich schon mal ein bisschen drüber gesprochen. Genau. Und ja, Fabi, ich würde sagen, grooven wir mal so langsam rein in die Folge. Und ja, du darfst die erste Frage stellen.
Genau, also der Marvin ist ein treuer Twinnie und Talkie, also kennt unseren Podcast ganz gut und ja, kennt dich auch ganz gut, weil er der Nachbar ist, und so haben wir es geschafft, ihn an Land zu ziehen. Ich stelle jetzt ein paar Fragen und du darfst dann selber entscheiden, in welcher Reihenfolge du die beantwortest, wie weit du ausholst, also ganz entspannt. Wie war für dich die Schulzeit? Hattest du schon relativ früh eine Idee, wo soll es beruflich mal hingehen? Hättest du dir in der Schule vielleicht mehr Unterstützung gewünscht, vielleicht ein Mentorenprogramm? Das führen wir an unserer ehemaligen Schule gerade ein, also nicht Markus und ich persönlich, sondern andere fleißige ehemalige Schülerinnen und Schüler, und wir unterstützen das ein bisschen und genau, wollen dann wissen, ob sowas für dich auch interessant gewesen wäre, und vielleicht dann im nächsten Schritt, wie ist es tatsächlich gelaufen und was sind so deine Lessons learned, also was würdest du aus heutiger Sicht vielleicht anders machen? Sehr viele Fragen, Marvin, aber du darfst jetzt auch sicherlich 2:20 darüber reden.
Alles klar, ich versuche das in 2:20 dann auch abzuwickeln. Ganz entspannt, wie du gesagt hast. Vielleicht hole ich mal aus ein bisschen und fange an mit meinem allerersten Berufswunsch. Den hatte ich nämlich schon, da war ich noch im Kindergarten. Ist eigentlich eine ganz lustige Story, weil mein Traum war es immer, Müllmann zu werden.
Nice.
Also ich wollte unbedingt bei der Müllabfuhr arbeiten. Grund dafür war, ich war damals schon sehr, sehr schlau und habe mir gedacht, der kommt ja nur einmal in der Woche, das heißt, er arbeitet nur einen Tag in der Woche.
Ah ja.
Somit habe ich mir damals schon gedacht, okay, das musst du auch machen, hast du nur einen Tag Arbeit in der Woche und den Rest bist du zu Hause und kannst mit deinen Freunden spielen.
Ja, perfekt, das ist schlau. Ja.
Genauso, das
Wurde
war
aber
so.
abgelehnt, nehme ich an.
Ja, soweit ist es dann im Endeffekt doch nicht gekommen. Ich bin dann tatsächlich, also, wie soll ich das erklären? Also, vielleicht muss ich ein bisschen ausholen.
Gerne.
Ich bin nämlich also ich komme ursprünglich aus Belgien, bin auch in Belgien groß geworden, dort geboren. Meine Mutter ist Belgierin, mein Vater ist Deutsch. Und ich bin dort im deutschsprachigen Teil groß geworden. Dementsprechend ist das Schulsystem in Belgien, glaube ich, ein bisschen anders als hier in Deutschland. Also wir haben da die ganz normale Grundschule, die geht aber in Belgien über 6 Jahre. Ich glaube, in Deutschland sind das nur 4 Jahre.
Ja, korrekt.
Und genau, ich habe dann ganz normal meine Grundschule gemacht und bin dann danach direkt aufs Gymnasium. Das ist auch in Belgien so, dass es diesen Unterschied gar nicht gibt zwischen Real, Hauptschule und Gymnasium. Bei uns gibt es eigentlich hauptsächlich nur Gesamtschulen. Und das geht dann über 6 Jahre und da kann man sich dann entscheiden, ob man nach 3 Jahren dann quasi seine mittlere Reife hat und aufhört mit der Schule und eine Ausbildung beginnt oder ob man dann die vollen 6 Jahre macht und somit nach 12 Jahren Schule insgesamt sein Abi dann auch hat. Ich habe mich dann für das Zweite entschieden und ich wollte unbedingt mein Abi dann auch machen und meine Schulzeit an sich, die habe ich eigentlich als sehr, sehr gut in Erinnerung. Ich war aber auch jemand, ich muss sagen, ich war ziemlicher Streber, muss ich dazu sagen.
Ah ja.
Das liegt aber vielleicht auch daran, dass ich schon als Kind aus irgendeinem Grund immer, ich weiß nicht, ich war immer gestresst, ich hatte immer Angst, ich hatte immer Prüfungsangst.
Okay.
Und dementsprechend habe ich mich dann extremst da reingehangen. Und wirklich immer sehr, sehr, sehr viel gelernt, sehr, sehr viel getan und ja, von daher fiel mir dann im Endeffekt, ich will nicht sagen, meine Schule leicht, aber ich hatte halt immer gute Punkte, also gute
Ja.
Noten. Somit habe ich dann auch mein Abi relativ fix und zügig abgeschlossen mit einer relativ guten Note. Ich weiß jetzt nicht genau, wie das übersetzt wird in das deutsche Schulsystem, weil in Belgien haben wir diesen Numerus Clausus nicht.
Ah, okay.
Da wird mit Prozenten gearbeitet, also man muss halt. Um sein Abi zu bestehen, muss man, glaube ich, 60 oder mindestens 55% der Punkte halt bekommen, um sein Abi zu machen.
Ganz kurz, ist das denn so von den Fächern her vergleichbar? Also auch so Mathe, Englisch, Deutsch, dann eine zweite Fremdsprache und so Nebenfächer Philosophie und Kunst und Musik und sowas.
Genau, ich glaube, das ist ziemlich ähnlich. Also bei mir war es, man kann in der Sekundarschule kann man dann relativ früh sich dafür entscheiden, ob man eher Richtung Sprachen geht, Wissenschaft oder Mathematik. Man hat aber so oder so alle dieser Fächer. Man kann halt nur die Stundenanzahl jeweils erhöhen. Ich habe dann da bin in Richtung Sprachen gegangen, weil Mathematik und Wissenschaften, Naturwissenschaften war jetzt nicht so meins. Wobei ich doch ziemlich sprachenaffin bin, auch dadurch, dass wir halt in Belgien sowieso 3 Sprachen sprechen, also
Mega.
Französisch, Flämisch und halt Deutsch. Und der deutschsprachige Teil ist sehr, sehr klein. Das heißt, also wir sind vielleicht 70 oder 80.000 Leute, die in Belgien tatsächlich offiziell Deutsch sprechen.
Krass.
Und wenn man dann, dementsprechend klein ist auch das Gebiet, und wenn man dann 5 Minuten Richtung Landesinnere fährt, wird nur noch Französisch gesprochen. Somit ist natürlich Französisch vor allem allgegenwärtig, Flämisch jetzt eher weniger. Aber für mich war daher klar, also ich möchte eher Richtung Sprachen gehen.
Das heißt, du hattest dann wahrscheinlich sogar den Vorteil, dass du auch direkt mit Französisch und Deutsch aufgewachsen bist.
Ja, das kann man so sagen, glaube ich. Also Deutsch ist natürlich, wie gesagt, die Amtssprache auch bei uns in der Gegend. Also Schule ist offiziell auf Deutsch. Wir haben deutschsprachige Fernsehsender, deutschsprachige Zeitungen. Aber gleichzeitig, wie gesagt, also Französisch ist halt immer allgegenwärtig, dadurch, dass das deutschsprachige Gebiet so klein ist. Und auch Freizeitaktivitäten. Also ich habe früher schon im Fußball gespielt. Und da haben wir dann hauptsächlich in der Wallonie, also im französischen Teil, gegen Mannschaften aus dem französischen Teil gespielt. Somit kommt man dann auch schon in der Jugend sehr, sehr früh mit Französisch in Kontakt. Und so oder so sind in der Sekundarschule dann auch einige der Fächer, wie zum Beispiel Mathematik, wird tatsächlich nur in Französisch unterrichtet.
Ach krass.
Genau.
Das ist ja Horror. Mathematik ist ja schon auf Deutsch teilweise schwierig. Ich meine, gut, so viel reden muss man ja nicht, muss man ja rechnen. Aber ja, interessant auf jeden Fall.
Nice.
Ja, Marvin, dann zum Thema Sprachen. Was würdest du denn sagen, was ist jetzt deine Muttersprache? Also, was sprichst du am liebsten, wenn du das frei entscheiden kannst?
Ah, Deutsch, definitiv Deutsch.
Auch schon als Kind.
Also mit meiner, ja, klar, also zu Hause immer Deutsch gesprochen, meine ganze Familie ist deutschsprachig.
Ah, perfekt.
Also Deutsch ist auf jeden Fall die Muttersprache und auch mit meinen Freunden, das geht alles auf Deutsch. Weil viele, viele Leute fragen mich tatsächlich, seitdem ich hier in Deutschland lebe, woher ich denn so gutes Deutsch kann.
Ja.
Weil viele wissen es gar nicht, dass Deutsch auch eine offizielle Amtssprache ist in Belgien. Und meistens, manchmal muss ich zugeben, lasse ich es einfach so stehen und sage, ja, mein Vater ist Deutscher, deswegen kann ich Deutsch, weil ich da keine Lust habe, darüber lange zu diskutieren. Aber es ist tatsächlich, Deutsch ist meine Muttersprache.
Genau, Fabian, insofern war deine Nachfrage ein bisschen
Ja,
überflüssig.
die war dumm. Aber ich wollte ein bisschen darauf hinaus, wie es ist, mehrsprachig aufzuwachsen, weil witzigerweise in der letzten Folge Gemischtes Hack das so als krasses Privileg dargestellt wurde, weil man als Kind das ja spielerisch erlernen kann, eine zweite Sprache, bei dir ja sogar eine dritte Sprache. Also würdest du sagen, es hat nur Vorteile oder ist das vielleicht doch irgendwie stressig als Kind? Ich meine, bei euch wurde dann nur Deutsch gesprochen zu Hause, das ist ja ein Vorteil, aber wenn man dann in der Schule recht früh schon immer mit einer zweiten oder dritten Sprache in Berührung kommt.
Definitiven Vorteil. Also ganz klar, weil die Sache ist, man wird damit groß, somit musst du das nicht in der Schule lernen. Und eine Sprache ist für mich immer so, das lernst du wirklich zu sprechen, wenn du es auch tatsächlich Tag für Tag anwendest oder zumindest tagtäglich hörst. Und ich sehe auch jetzt, wenn ich in meinem Bekanntenkreis mich umschaue, die meisten von denen, für die meisten von denen ist es wirklich sehr, sehr, sehr leicht, einen Job zu finden. Weil die halt perfekt Deutsch, Französisch, teilweise Niederländisch und Englisch sprechen.
Ja.
Das ist vor allem interessant für die Gegend hier Trier, Luxemburg, weil Luxemburg ist ja auch die Amtssprache, auch Französisch, aber auch Deutsch. Dann auch in Gegenden wie für die Europäische Union in Brüssel zu arbeiten, ist auch sehr, sehr einfach. Und durch das Englische steht einem quasi die ganze Welt dann auch offen, würde ich mal sagen. Von daher ganz klar ein Vorteil. Also ich würde es auch nicht mehr missen wollen. Also ja.
Genau, hast du dann auch mal überlegt, wenn dir Sprachen so gut liegen, dir macht so viel Spaß, auch einfach mal so Richtung Dolmetscher zu gehen? Oder stand das nie zur Debatte?
Ja, also es ist auf jeden Fall eine interessante Frage, weil das mit dem Gedanken, Dolmetscher zu werden und oder beziehungsweise Übersetzer, da habe ich auch schon mitgespielt. Ich dachte nämlich, für mich waren immer Sprachen sehr, sehr einfach zu erlernen. Somit war das für mich der nächst beste Schritt, eigentlich dann auch ins Dolmetschen zu gehen. Aber wie so oft im Leben kommt alles anders, oder?
Ja, das kennt man, ja. Ja,
Also
das
ich
ist wollte zum
so.
Beispiel früher gerne Kommissar werden und hatte mich sogar mal dann informiert, so über das duale Studium und so, aber dann kam einmal von meinen Eltern so, ah, ist doch voll gefährlich und auf einmal habe ich das in Frage gestellt und mich dann lieber für so einen sicheren Job entschieden. Gibt dann, glaube ich, für jeden so die eigenen Hürden und Gründe, warum man dann doch nicht das macht, wo man eigentlich Lust drauf hat. Ja, ich sage immer zum Schluss, Hauptsache man hat einen Job, wo man trotzdem mit zufrieden ist und trauert nicht nachher immer der verpassten Entscheidung hinterher.
Aber gut, ich denke, Kommissar werden oder Polizist ist wahrscheinlich von jedem Jungen, kleinen Jungen ein Kindheitstraum, oder nicht?
Ja klar, Feuerwehrmann, Polizist, Astronaut.
Ja, das sind so die Klassiker, ja.
Ja. möglichst viel Action, möglichst viel Spannung. Ja, ich finde es sowieso verrückt, wie viele unterschiedliche Möglichkeiten es gibt nach der Schule. Also Markus, du beispielsweise, du hattest ja auch, glaube ich, in der Oberstufe deine Schauspielphase. Also wir waren beide in der Theater AG und da war der Markus nicht nur Richtung Polizeikommissar, der hatte auch ernsthaft überlegt, Schauspieler zu werden und da auch in die Richtung sich erstmal vorzubilden, aber hat dann auch erstmal den sicheren Weg genommen, hat aber selbst, so war mein Eindruck, während des dualen Studiums noch gesagt, so, ja, ich weiß aber nicht, ob ich das immer mache und vielleicht doch mal eher so in den kreativen Bereich gehe. Mega spannend. Aber Mario, ja, wenn ich noch eine letzte... Ja?
Sorry, Fabi, aber es ist witzig, dass du das ansprichst, weil ich jetzt letztes Wochenende auf einer Party war und da jemanden getroffen habe, der ist unser Alter und der hat vorher auch einfach ganz normal Job gehabt, war happy und hat sich jetzt entschieden, für als Schauspieler zu bewerben und wurde tatsächlich genommen und hatte vorher noch keine Berührungspunkte damit. Also man sieht, es ist auch in unserem Alter, es klingt so, als ob wir so alt sind, aber
Ende 20. Also
auch mit Ende 20 noch möglich, komplett was Neues zu machen.
Ja,
ja. Ich glaube auch eine wichtige Frage ist auch immer, mache ich was Richtung Kultur, also so kreativ, künstlerisches, was dann aber oftmals, glaube ich, heutzutage nicht mehr so safe ist.
Ja, leider.
Wenn wir jetzt auch mal mit dem ganzen Corona gucken. Oder wähle ich was, was mir vielleicht weniger Spaß macht, was dafür sicherer ist.
Ja.
Ich glaube, das ist immer so die Hauptfrage, die man sich vielleicht stellen sollte.
Das ist so ein bisschen Trade-off, um BWL-Sprache zu verwenden. Also entweder den Traumjob, wo man vielleicht für brennt, aber das Risiko hat, mal nicht eine sichere Einnahmequelle zu haben, gerade mit Corona, oder die sichere Einnahmequelle, aber man brennt nicht wirklich für den Job.
Ja, das ist wirklich immer so eine Risikoabwägung. Das finde ich auch total spannend, weil oft ist es ja so, die Berufe, die wir gerade angesprochen haben, so künstlerische, Richtung Schauspieler oder vielleicht auch wirklich was richtig Künstlerisches. Das sind oft so Hop- oder Top-Berufe. Also die Mehrheit leider, die muss dann wirklich gucken, wie komme ich über die Runden? Also wie kriege ich sichere Einnahmen? Gerade wenn man in die Selbstständigkeit geht, kann das sehr schwierig teilweise werden. Und es gibt natürlich die komplett durchstarten und richtig erfolgreich werden und dadurch auch wirtschaftlich und finanziell dann sehr erfolgreich werden. Und viele eher kaufmännische Berufe, die sind, ja, man verdient auf jeden Fall relativ gut, vielleicht auch richtig gut, aber man schafft wahrscheinlich nicht so den Sprung nach ganz oben wie jetzt ein erfolgreicher Schauspieler. Aber noch ganz kurz zurück, Marvin, Thema Sprachen. Würdest du denn grundsätzlich empfehlen, Kinder zweisprachig aufzuziehen, jetzt auch in Deutschland, also du persönlich, falls mal irgendwann der Kinderwunsch aufkommt und Kinder da sind, sowas kann ja passieren, würdest du denen direkt eine zweite Sprache vermitteln und wenn ja, wäre es Englisch oder eine andere Sprache?
Ich glaube, auf jeden Fall würde ich schauen, dass sie irgendwie zweisprachig aufwachsen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich, sagen wir mal, ich bleibe in Deutschland, meine Freundin und ich, wir haben ein Kind, ob ich dann mit dem Kind Französisch rede oder nur Englisch. Das wüsste ich jetzt nicht, aber ich glaube, hier gibt es ja auch Optionen, hier gibt es bestimmt auch französischsprachige Kindergärten oder ob ich dann mein Kind nach Luxemburg in den Kindergarten schicke. Solche Sachen würde ich auf jeden Fall in Betracht ziehen.
Ja.
Ich bin auch ein bisschen, ich habe immer die Diskussion mit meiner Mutter gehabt, weil ich ihr immer ein bisschen vorgeworfen habe, dass sie mich nicht auch in Belgien in den französischsprachigen Kindergarten gesteckt hat, weil man dann damit einfach aufwächst und man muss diese Sprache nicht nochmal lernen. Und ich weiß nicht, für jeden, der schon mal Französisch in der Schule hatte, der weiß, dass das nicht die einfachste Sprache ist. Ja. Und von daher ist für mich sehr, sehr, sehr wichtig, dass meine Kinder mehrsprachig aufwachsen. Und wenn sie nicht mehrsprachig aufwachsen, dann würde ich zumindest schauen, dass sie dann vielleicht nach dem Abi oder nachdem sie ihre Schule fertig haben, irgendwie Auslandserfahrung sammeln, sei es durch Auslandsjahre
Erasmus oder...
Genau, Erasmus oder wie jede zweite Lisa in Deutschland nach Australien zum Work and Travel.
Eben. Das ist wirklich so, ja. Musst du machen.
Ich muss dazu sagen, ich habe es auch gemacht. Von daher Ist eine sehr, sehr gute Erfahrung, nicht nur für das Sprachliche, aber auch einfach mal die Welt zu sehen und andere Kulturen und Menschen kennenzulernen und sich so irgendwie so ein Netzwerk von Freunden aufzubauen, die irgendwie auf der ganzen Welt irgendwie leben, die man dann auch immer wieder besuchen kann. Und somit bleibt auch das Englische zum Beispiel immer wieder in Gebrauch, weil man sich mit diesen Leuten ja aber immer wieder unterhält.
Ja, perfekt. Da kriegen wir jetzt nämlich auch die Überleitung dann zu deinem nächsten Lebensabschnitt hin. Wie ging es für dich nach dem Abi eigentlich weiter?
Also ich hatte nach dem Abi, beziehungsweise schon vor dem Abi, ich hatte absolut gar keine Ahnung von dem, was ich machen wollte.
Willkommen im Club.
Ich glaube, das geht aber sehr, sehr vielen so. Es sei denn, man will, man weiß ganz genau, ich will mal, weiß ich nicht, Sportlehrer werden oder sowas. Das sind dann so Berufe, glaube ich, die sind so spezifisch, dass man direkt weiß, okay, dafür brenne ich, das will ich unbedingt machen. Aber bei mir war es leider nicht so. Mit meinem Background in Sprachen, okay, da kann man ja eigentlich alles mitmachen, alles und nichts. Und ich habe mich dann dazu entschieden, erstmal ein Auslandsjahr zu machen, weil Reisen fand ich schon immer ganz cool. Ich war
Oh
auch
ja.
schon immer relativ unabhängig, auch von zu Hause aus. Und habe dann mich dazu entschlossen, so ein Auslandsjahr zu machen, habe das über Rotary gemacht. Ich weiß nicht, ob
Ja,
du.
kennen wir.
Klar.
Ist tatsächlich von unserem Papa ein Kollege ist da in dem Club. Ja.
Ja, genau. Und bei mir war es mein Onkel, der in diesem Club ist in Belgien. Und es war super. Also ich würde auch jedem empfehlen, wenn man so ein Auslandsjahr macht, dann auf jeden Fall mit Rotary. Der Grund ist, dass die Gastfamilien, bei denen man dann ist, dass die das umsonst machen. Also die kriegen dafür keine Vergütung. Somit ist man sich sicher, dass die Leute das nicht wegen dem Geld machen, sondern weil die wirklich an dem kulturellen Austausch und internationalen Austausch Interesse haben.
Ja.
Man muss sich dafür aber anmelden und ich habe dann Glück gehabt, dass der Rotary Club aus meiner Heimat mich dann auch genommen hat und die
Kurze
finanzieren auch
Zwischenfrage.
alles. Ja.
Kommst du da ohne Beziehung rein? Also wenn du jetzt gar keinen kennst, kannst dich da auch einfach als Externer bewerben und hast dann quasi dieselben Chancen oder ist immer gut, irgendwie anzugeben, mein Onkel ist auch bei euch?
Bisschen
PS.
Vitamin B hilft, glaube ich, immer.
Ja.
Also ich weiß nicht, wie die Strukturen hier in Deutschland sind, aber ich weiß, in Belgien kann man das auch ohne Kontakte, ohne Connections kann man sich dafür bewerben. Die
Ja.
Plätze sind halt sehr begrenzt.
Ja.
Aber also ich habe mich da auch quasi selbstständig für angemeldet, auch nicht über meinen Onkel. Mein Onkel war halt nur Teil von diesem Rotary Club. Aber das ist jedem offen. So habe
Ist
ich es
gut.
zumindest erfahren. Ich glaube auch in Belgien, die schicken, allein im französischen Teil, die schicken, glaube ich, über 150 oder über 200 Leute, Studenten jedes oder Schüler jedes Jahr ins Ausland. Von daher
Nice.
gibt es auch relativ viele Plätze. Und die werden ja nicht nur an Familienmitglieder vergeben.
Nee, nee.
Aber die Frage ist gut, weil Rotary ist natürlich ja schon so ein kleiner Eliteverein, oder?
Ja, würde ich so sagen, wir haben da jetzt auch nicht die vollständige Information. Aber trotzdem muss man sagen, ist auch eine super Sache. Also, dass man da Jugendlichen die Möglichkeit gibt, in Gastfamilien unterzukommen, die das aus intrinsischer Motivation heraus machen. Das ist deutlich besser, als wenn sich da ein Jugendlicher allein informiert und dann, weiß Gott, kann man auch richtig Pech haben, wenn man da in die falsche Familie gerät.
Ganz klar. Und was ich dazu noch sagen wollte, ist, dass die Anmeldung ist auch gar nicht so einfach. Also es ist nicht so, dass man da eine E-Mail schreibt und fertig. Also da muss man schon, also da sind schon einige Tage draufgegangen für nur um die Anmeldung vorzubereiten, weil die wollen dann wissen, okay, warum möchtest du das machen? Was sind deine Gründe? Hast du wirklich, wie du sagst, Markus, die intrinsische Motivation? Oder machst du es nur, weil deine Eltern das unbedingt wollen? Ja, dann hat man mehrere Gespräche und bevor die dann entscheiden, okay, wir nehmen dich. Also das hat schon alles Hand und Fuß.
Und
Sehr cool.
ich denke mal, bei Motivation hast du geschrieben, ich kenne drei Lisa aus meiner Stufe, die machen das auch und deswegen will ich das jetzt.
Genau so war es, genau so. Und das hat dann auch gezogen. Ja, okay, alles klar.
Wir brauchen die
Genau.
Männerquote.
Und noch ein Grund war, ich wollte nicht nach Australien.
Ach, wo
Da
warst
haben
du
die
denn?
natürlich auch direkt.
So.
Ich bin da tatsächlich. Ich weiß gar nicht mehr, welche Länder ich ausgesucht hatte. Ich wollte auf jeden Fall in ein englischsprachiges Land. Ich glaube, ich habe dann die USA angegeben, Südafrika und Kanada, glaube ich. weiß ich aber nicht mehr.
Ja, da kann man ja auch gut Französisch sprechen.
Genau, genau. Aber für mich war wichtig, in den englischsprachigen Teil zu kommen.
Ja.
Aber ganz ehrlich, Kanada stand auch nie für mich so wirklich zur Wahl. Also ich wusste entweder, ich will eigentlich nur in die USA. Ich hatte dann Glück, dass Südafrika zu gefährlich war damals noch, dass sie da keine Austauschschüler hinschickten.
Ganz kurz eine Zwischenfrage. ja, das ist, haben wir selber erfunden oder vielleicht doch vom gemischten Hack geklaut. Man musste wahrscheinlich 3 Wünsche angeben, weil das klingt ja so, dir wäre es am liebsten gewesen, okay, ich gebe einfach nur USA an und dann sagen die entweder es klappt oder es klappt nicht. Aber dann hast du wahrscheinlich USA an 1 und hast dir für 2 und 3 was strategisch überlegt, was eher nicht klappt, ne?
Das kann natürlich gut sein. Ah, ja. Nee, aber also für mich war klar, ich wollte in die USA und was anderes, keine Ahnung, ich wäre wahrscheinlich schon trotzdem gefahren, aber für mich war es einfach wichtig und ich habe es dann auch noch 20 Mal wiederholt, da bei diesen ganzen Vorstellungsgesprächen beim Rotary, dass ich unbedingt in die USA möchte. Und es gibt auch einige Länder, bei denen da darf man noch keine 18 sein. Also wenn man über 18 ist, kann man als Austauschschüler nicht mehr in dieses Land einreisen. Also man kann dann kein Austauschjahr mehr machen. Und ich glaube, in Deutschland ist es so, dass viele so ein Auslandsjahr machen, während die noch im Gymnasium sind.
Während sie in der 11. Stufe sind, machen das viele. Mhm. Ja. Da ist man vielleicht so 16, Fabi? Ja, genau, genau. Wobei ich fairerweise sagen muss, also Max und ich haben ja noch 13 Jahre Abi gemacht. Wir sind ja Abiturjahrgang 2012. Und ein Jahr später wurde umgestellt, das war dieser Doppeljahrgang. Und seit 2014 hast du nur noch 12 Jahre Abi. Und da bin ich mir nicht sicher, ob man das noch machen kann. Wenn, wäre es ja die 10. Klasse, weil du die Stufe 11 und 12, die 2 Jahre ja brauchst fürs Abi.
Ja.
Und in der 10. Klasse wärst du dann teilweise noch 15. Also
ja, und die 10. kannst du eigentlich nicht ein Jahr fehlen, weil da machst du ja dann deinen Realschulabschluss.
Ja, also das war ja ein großer Vorteil. Dadurch, dass wir 13 Jahre hatten, war da nicht ganz so ein Stress. Und gerade die Stufe 11 war ja relativ entspannt und da sind wirklich viele weg. Markus und ich wollten auch, aber um ganz ehrlich zu sein, wir waren dann auch zu faul, uns drum zu kümmern. Und daran ist es am Ende gescheitert.
Das bereuen wir aber auch. Muss man sagen, wir waren, gut, klar, ein anderer Faktor ist, wir hatten auch unseren Tischtennisverein, hatten da auch eine Verpflichtung, haben wir auch relativ hoch gespielt und wollten das auch nicht aufgeben. Aber ja, dann hatten wir natürlich auch uns beide, wollten uns auch nicht unbedingt trennen. Ja, kamen viele Faktoren
zusammen. Bequemlichkeit ist, glaube ich, Faktor Nummer 1.
Bequemlichkeit. Ja.
Aber das ist cool, dass du das sagst, weil um nochmal auf den ersten Punkt zu kommen, mit ob man was Kreatives wählt oder was eher safe ist. Ich habe auch jahrelang in dem mittlerweile beim belgischen Erstligisten Fußball gespielt.
Nice.
Also in der Jugendmannschaft und habe das auch jahrelang gemacht, aber für mich war immer klar, nee, du brauchst was Handfestes, du musst unbedingt dein Abi machen, weil was ist, wenn du dich irgendwann mal verletzt? Ich weiß auch gar nicht, ob ich gut genug gewesen wäre, um überhaupt irgendwann mal in die erste Mannschaft zu kommen, mal davon abgesehen. Aber für mich war das einfach alles viel zu unsicher. Von daher war mir klar, du machst dein Abi und du guckst erstmal, dass du dir selber eine Basis schaffst, auf der du dann später auch aufbauen kannst. Weil sind wir mal ehrlich, wie viele Leute werden Profifußballer?
Ja.
Also
das Thema finde ich richtig spannend, Sport, weil da kommt es ja wirklich auf die Sportart an. Es gibt sehr, sehr viele Sportarten. Also die Mehrheit aller Sportarten ist es so, wenn du finanziell frei sein willst, also finanziell ausgesorgt haben willst, musst du mindestens in die Top 100, aber teilweise musst du auch wirklich Top 50, Top 10. Also Tischtennis würde ich sagen, Top 100 kannst du dir einen Verein suchen, der dich vernünftig bezahlt. Also jetzt, du wärst noch nicht richtig wohlhabend, aber bist sicherlich über dem Durchschnittslohn in Deutschland und Top 50 verdienst du schon richtig ordentlich und klar, so Top 20, Top 10, die können auch mal Millionäre werden. In manchen Sportarten, jetzt so Leichtathletik oder so, da kannst du wahrscheinlich Top 20 der Welt sein und hast unterm Strich nicht viel mehr als Durchschnittseinkommen. Kenne ich nicht die genauen Zahlen, aber gerade Fußballer beispielsweise, da reicht es ja völlig, Top 1000 oder so zu sein oder Top 2000, weil wenn du in der dritten Bundesliga gut spielst, hast du finanziell ja auch noch ausgesorgt. Also da musst du jetzt nicht nach ganz oben in die Spitze kommen. Also Marvin, ne, hättest du ja auch irgendwo hier in Deutschland in der dritten Liga einen Verein suchen sollen, hätte finanziell auch gereicht, oder?
Wahrscheinlich, wahrscheinlich schon, aber ich meine, selbst da, ich meine, sagen wir, du musst unter die Top 1000 kommen.
Ja.
Nehmen wir mal nur Belgien, hat 11 Millionen Einwohner.
Gefühlt spielen davon.
Jeder zweite spielt Fußball, kommt dann mal in die Top 1000. Das ist ja, das war mir einfach alles viel zu unsicher.
Und selbst wenn du es geschafft hättest, dann hast du nach einem Jahr irgendwie Kreuzbandriss oder ja, rutscht dann aus und fliegst auf den Hinterkopf. Also es können so viele Sachen passieren und auf einmal ja hast du nichts gelernt und warst Fußballprofi und hast keinen Job mehr.
Das ist es. Du hast dann im Endeffekt vielleicht nichts gelernt, man weiß es nicht. Mhm. Keine handfeste Ausbildung, kein gar nichts und dann stehst du da. Und dann, das war mir einfach viel zu unsicher. Deswegen war für mich immer, hatte ich da diesbezüglich immer so eine eigensinnige Einstellung. Vielleicht würden manche sagen egoistisch, aber vielleicht, ich würde sagen, manchmal braucht
man das auch. Realistisch, konservativ.
Ja, konservativ,
ja. Nicht oder so böse romantische, gesagt, was manche spießig haben.
Ja, oder spießig, genau.
Ja. Aber ich glaube, je älter man wird, desto realistischer wird man. Weil diese, ich glaube, Fußballprofi haben wir vorhin vergessen, weil das, was fast jedes Kind mal werden will.
Ja.
Und ja, wenn man mal realistisch ist, ist einfach viel zu viel Konkurrenz da. Aber das würde jetzt, glaube ich, den Rahmen sprengen. Fabi, du kannst gern jetzt hier mal schön weiter den Marvin durchlöchern.
So nämlich. Nee, also mein Beispiel hinkt natürlich, um das noch ganz kurz zu Ende zu bringen. Also ist ja am Ende, wir leben im Kapitalismus, das ist als Angebot und Nachfrage. Und klar, im Fußball wird am meisten Geld gezahlt, aber im Fußball ist auch die meiste Nachfrage und der meiste Konkurrenzkampf. Also ich glaube, es ist im Tischtennis oder in der Leichtathletik schon einfacher, mal unter die Top 100 zu kommen, als im Fußball, weil da einfach viel, viel mehr Menschen Fußball spielen und begeistert sind. Aber Marvin, jetzt nochmal zu deiner Auslandserfahrung. Wann hattest du die Zusage bekommen? Also wie viel Zeit vorher? Wann ging's los? Und ja, wie würdest du jetzt im Nachhinein deinen Auslandaufenthalt beurteilen?
Da muss ich mal kurz nachdenken. Ist schon so lange her. Das war 2011, 2012. Als ich als das Auslandsjahr dann auch stattgefunden hat. Ich würde sagen, dass die Vorbereitungen fingen schon das Jahr vorher im Sommer an. Also ich würde sagen 2010 im Juni, Juli, August sowas.
Ja.
Da hatte ich dann auch nach 3-4 Monaten dann auch die Zusage. Und ich weiß noch, da gab es so ein Event vom Rotary in Belgien. Da kommen dann quasi aus ganz Belgien alle zusammen. Und da wird dann bekannt gegeben, wo man hinkommt. Und man hat so, das ist glaube ich ein ganzes Wochenende, soweit ich mich erinnere. Wo man dann verschiedene eine Veranstaltung besucht, da geht's dann darum um interkulturelle Kommunikation und
mega,
und solche super Sachen, also die versuchen einen so ein bisschen darauf vorzubereiten. Und da wurde mir dann auch zum ersten Mal gesagt, ja, es wird die USA. Ich schon mega happy, geil, da wollt's ja unbedingt hin. Ich höre so die anderen auch USA, cool, die kommen alle so nach Florida, Kalifornien. So, und der Marvin fährt nach Idaho.
Idaho, ja.
Und ich so, Idaho, what?
Ist eine Ostküste, ne? Also nicht ganz Küste, aber so dabei Iowa und...
Nee, Quatsch. Nee, überhaupt nicht.
Ach, sorry. Nee, das ist Westküste, ne?
Genau, das ist du hast an der Westküste, hast du ja Kalifornien, über Kalifornien ist, glaube ich, Oregon und darüber kommt Washington State.
Stimmt, ja.
Und rechts von Washington State ist Idaho.
Ah ja, okay.
Auch noch an der kanadischen Grenze. Und ja, ich mir gedacht, scheiße, die schicken die alle nach Key West und ich sitze mitten im Nirgendwo in den Rocky Mountains, in einer Kleinstadt von 2000 Einwohnern und so ist es dann auch gekommen. Also ich war dann tatsächlich mitten im Nirgendwo. Und selbst in Idaho, da gibt's vielleicht eine große Stadt, die heißt Boise, das ist die Hauptstadt, da wohnen aber groß, also da wohnen vielleicht 100.000 Einwohner.
Ah ja.
Und ich dann, okay, alles klar, machst du trotzdem, wird bestimmt cool.
Wie alt warst du da genau?
Da war ich noch 17.
Ja, okay.
Genau, da war ich 17. Und bin dann da das Jahr drauf, dann im Juni, August 2011 bin ich dann in die USA geflogen. Und ich habe mir da bis dahin gar nichts bei gedacht. Ich dachte so, ja, okay, bist ja schon öfters mal gereist, also geflogen. Ich hatte dann auch nicht wirklich viel Angst davor, die Reise dann auch alleine anzutreten, weil ich glaube, das waren im Endeffekt 3 verschiedene Flüge. War auch vorher schon mit meinen Eltern in den USA gewesen, also von daher hat das alles geklappt. Aber dann komme ich da an, nach gefühlt 3 Wochen Reise.
Ja.
Und komme mitten in der Nacht an, treff meine Gastmutter zum ersten Mal und ich weiß noch, die so, ja, ist schon spät, können ja dann morgen reden und so. Und ich leg mich ins Bett und ich sitze da und ich dachte mir so, fuck, jetzt musst du ein ganzes Jahr hier sein. So, das hat mich da zum ersten Mal, hat mich das wirklich schockiert. Ich dachte so, scheiße, du musst jetzt hier wirklich ein Jahr lang bleiben, ohne deine Familie zu sehen, ohne deine Freunde zu sehen. Und ja, also das war schon, da bin ich auch ein bisschen emotional geworden. Aber ich muss dazu sagen, das war das einzige Mal, dass ich wirklich geheult habe,
mhm,
in diesem Ausland, also in den USA. Weil ab dem nächsten Morgen war das geilste Jahr meines Lebens. Also nice. Es war mega. Jeder einzelne Tag, die Wochen, Monate, das Jahr ging so schnell rum. Ich habe so viele Leute kennengelernt. Ich habe so viele coole Sachen gemacht. Also unglaublich, ich würde das immer wieder so machen und ich würde das auch jedem empfehlen, sowas zu machen und vielleicht sogar von Anfang an, von vornherein zu sagen, nee, ich möchte nicht in die Großstädte, ich möchte wirklich mal das richtige Amerika kennenlernen, ich möchte mitten ins Nirgendwo gehen, weil das war einfach die Erfahrung, die ich da gesammelt habe, unglaublich. Also Idaho ist quasi, wie man sich das vorstellt aus so Cowboy-Filmen,
ja.
Also die Leute laufen tatsächlich da mit Cowboy-Boots und mit dem Revolver am Gürtel rum.
Ach.
Du hast riesige Farmen mit so Rinderfarmen, tausende von Kühen, Cowboys und um nur ein Beispiel zu nennen, also auf unserer Highschool, die haben ja da immer so Sportteams in der Highschool,
ja.
Und wir hatten ein eigenes Rodeo-Team. Also so, die machen so Bullriding und so.
Das sind mit diesen roten Tüchern, die Stiere.
Nee, nicht ganz. Das ist, sie machen Bullriding. Also die setzen
sich drauf,
auf so einen Stier drauf.
Ja.
Und das, so, ich meine, sowas hätte ich in New York niemals erleben können.
Nee, auf keinen Fall.
Die hatten ihr eigenes Eishockey-Team, American Football sowieso. Und dadurch, dass es auch ein kleines Dorf war, in dem ich gelebt habe, kannte mich halt auch jeder, weil ich quasi der einzige Ausländer war, weit und breit. Das nächste Dorf war auch, glaube ich, 2-3 Stunden Autofahrt entfernt.
Krass.
Aber es war wirklich mitten in den Rocky Mountains. Die ganzen Outdoor-Aktivitäten, die ich da gemacht habe, brutal. Sowas hätte ich hier niemals machen können. Rafting, Campen, Jagen.
Mega.
Also brutal. Kann ich nur jedem empfehlen, Idaho mal zu besuchen. Das ist auch in der Nähe vom Yellowstone National Park.
Ach,
und da muss jeder mal hin, also da müsst ihr mal hin, Jungs.
Also, ich krieg gerade auch richtig Lust. Also ich wollte immer mit meiner Freundin zusammen da, weil Kanada, USA, vielleicht runter nach Mexiko. Und da können wir mal gucken, ob man da bei Idaho einen kurzen Stopp einlegt. Also Mexiko ist halt auch echt günstig, da an Drogen zu kommen, jetzt vom Preis her. Schon cool.
Das ist mega ungefährlich.
Aber Marvin, noch 2 etwas kritischere Fragen. Also es klingt ja mega geil. Aber ich weiß von einem aus meiner Stufe, der war, glaube ich, auch 2010 in den USA. Und ich meine, der war auch eher so ländlich unterwegs. Und das ist politisch ja oft auch eher so republikanisch geprägt. Und da war irgendwie immer so der Tenor von seiner Gastfamilie und fast allen aus dem Dorf: Obama muss weg, wir brauchen wieder einen richtigen Leader und so. Die sind ja auch alle mega krass auf ihre Waffen fixiert. Also so hat er mir das geschildert und bei dir klingt das ja auch so, dass da viele offen ihren Revolver tragen. Also 2 Fragen. Die erste, war das da auch so republikanisch und konservativ und vielleicht sogar ausländerfeindlich in Anführungszeichen, weil man halt wenig Kontakt mit Ausländern hat? Also bei dir lief ja alles gut. Und das zweite, gab es da Probleme mit Schusswaffen? Also dass es da Schießereien gab, oder war da eigentlich im Prinzip doch eher heile Welt?
Also Idaho ist tiefstes Republican Country. Also da wählt quasi, ich würde fast schon sagen, 95% der Bevölkerung wählt republikanisch.
Ja.
Ja, und dementsprechend konntest du dich da auch nicht mit den Leuten über Politik unterhalten. Also das ging gar nicht, wollte ich auch gar nicht, weil mir das, wenn ich, also ich will jetzt nicht eingebildet klingen, aber das war mir einfach zu blöd.
Bisschen primitiv vielleicht, ne?
Ja, extremst primitiv. Ja. Dann ja. So kommen dann so Kommentare auch von meiner, teilweise von meiner Gastfamilie, von wegen, die USA sind ja die Polizei der Welt und die bringen Frieden überall hin und da und Obama würde die ganze Wirtschaft zerstören, dies, das, und das war mir zu blöd, da bin ich dann auch nie drauf eingegangen.
Ist doch, glaube ich, besser so.
Ja, auf jeden Fall, weil du kommst einfach an die Leute nicht dran. Das ist das Gleiche, wenn du mit einem Querdenker diskutierst. Da kannst du auch gegen eine Wand reden. Das ist, glaube ich, das Gleiche. Und von das Paradoxe daran ist, dass die Republikaner ja an sich eher, ich würde nicht mal sagen ausländerfeindlich, sondern extrem erzkonservativ sind, sagen wir es so. Ja. Weil das Paradoxe ist, ja, die waren alle gegen Immigrants und Mexikaner, die kommen alle, die stürmen alle unsere Grenze und die sind ja alle illegal, nehmen unsere Jobs weg und so weiter. Und gleichzeitig komme ich da an, als auch Ausländer, und ich glaube, ich war selten in so einer Gemeinschaft, die mich so herzlich willkommen geheißen hat, wie dort in Idaho. Und ich, klar, kann man dazu sagen, okay, ich bin wahrscheinlich der Stereotyp Europäer, weiß und blonde Haare. dass man da wahrscheinlich weniger Probleme hat in so einer Gegend, ist wahrscheinlich klar. Aber ich weiß nicht, ich hatte auch viele Austauschschüler, mit denen man sich dann da auch vor Ort befreundet hat.
Ja,
und die kamen ja aus der ganzen Welt, Südamerika, Afrika, Asien. Und das war, wir haben das Thema auch oft besprochen und die hatten das gleiche Gefühl. Also die wurden auch nicht irgendwie rassistisch angefeindet oder so. Also das ist so ein bisschen das Paradoxe. Zum einen sagen die, scheiß Ausländer, dies, das. Und zum anderen heißen die dich wirklich sehr, sehr willkommen. Deswegen glaube ich einfach, dass das alles nur so eine Farce ist. Dass das einfach populistisch ist. Das kommt gut an bei den Leuten, weil die da ein bisschen rumgrölen können. Aber wenn die mal tatsächlich irgendwelche Mexikaner kennenlernen, dass sie dann auch irgendwie gar nicht so sind, weil sie einfach merken, das sind ganz normale Menschen, die sind super nett. Das war so ein bisschen das Paradoxe. Und zu deiner Frage mit den Schusswaffen, also da gab es überhaupt keine Probleme. Also gut, ich war natürlich auch wirklich auf dem Dorf. Ich glaube, da 2000 Einwohner und da passiert nicht wirklich viel. Und auch mit Schießereien oder sowas eher nicht. Problem war eher so ein bisschen Drogen und Alkohol, weil dadurch, dass die Amis halt erst mit 21 offiziell Alkohol trinken dürfen, gab es dann extrem viele Hauspartys und so. Und das war dann alles so ein bisschen versteckt. Und bei den Amis habe ich immer so gedacht, dadurch, dass die nicht mit Alkohol groß werden, wie das jetzt bei uns ist hier in Europa. Ich meine, bei uns ist es so. Ja, aber ist doch, ihr lacht, ist aber bei so, uns ist das so gang recht. Und gäbe, weißt du, so, da trinkst du mal ein Bier, bist du 15 oder 16, keine Ahnung, ganz normal.
13.
Aber
was?
Genau.
13. Von einem Freund gehört.
Ja, genau. Und auf jeden Fall, wir wachsen damit auf. Dementsprechend gehen wir da auch wahrscheinlich bewusst damit um. Und in den USA war das so, das endete jedes Mal in einem Koma-Besäufnis.
Ja.
Und ich glaube, das wäre tatsächlich, wenn man das mal so sieht, dass man, wenn die uns jetzt hier Waffen in die Hand geben würden, das würde wahrscheinlich genauso enden wie mit dem Alkohol in den USA.
Ja.
Dass wir mit Waffen nicht groß werden, können wir auch gar nicht wirklich damit umgehen, weil wir dieses Bewusstsein dafür gar nicht haben, was sowas anrichten kann. Und so ist das mit dem Alkohol, glaube ich, in den USA auch so.
Ja.
Von daher viele Probleme mit Drogen und Alkohol, aber Schießereien überhaupt nicht.
Ja, das finde ich wirklich mega spannend. Da könnte ich jetzt stundenlang drüber diskutieren, weil eigentlich glaube ich, dass die Menschen im Prinzip alle sehr gleich und sehr ähnlich sind und eine Menge einfach Gewohnheit ist. Und Beispiel Schusswaffen klappt da super, weil es alle gewohnt sind. Beispiel Ausländer in Anführungszeichen klappt da nicht so gut, weil die einfach viele Vorurteile haben, weil die wenig Kontaktpunkte haben. Und ich glaube auch, wie du sagst, wenn da jetzt auch ein Austausch mit mexikanischen Familien wären, dann würden die Vorurteile ja auch abgebaut werden. Ne? Jetzt, wenn man da eine Umfrage macht, soll man eine Mauer bauen, würden wahrscheinlich viele spontan ja sagen, aber einfach, weil die Vorurteile und keine Berührungspunkte haben. Und dasselbe ist ja auch hier in Deutschland. Also die Kommunen,
die AfD wählen oder viel AfD wählen, das sind oft Kommunen, wo sehr, sehr wenig Ausländer sind und dadurch haben die wenig Berührungspunkte und ihre Vorurteile. Also wie du sagst, das ist so ein Paradoxon, weil wenn man solchen Menschen dann den Kontakt ermöglicht, dann wären die ja auch super freundlich und nett. Also das sind ja keine böse oder schlechten Menschen, sondern einfach Menschen, die da Vorurteile haben, weil sie keinen Austausch haben, oder?
Ja, ich denke, das liegt am Austausch und ich glaube auch, also jetzt, das war zum Beispiel in den USA so der Fall, also, wie soll ich das sagen? Also, ich habe ja anfangs gesagt, dass diese Politikdiskussion war eher so primitiv. Mhm. Dabei will ich aber nicht sagen, dass die Leute dumm sind. Mhm. Und ich würde auch nicht sagen, dass jeder AfD-Wähler dumm ist.
Nein, auf keinen Fall.
Ich sehe eher das Problem in der Bildung und ich glaube, dass die Leute halt ungebildet sind. Aber ja. Wenn man sich mit denen hinsetzt und denen das ganz sachlich erklärt und bestimmte Fragen stellt, dann kommen die Leute selber darauf, dass dieses populistische Gedankengut, das sie haben, einfach zu 90% Blödsinn ist.
Ja. Ja. Und Fabi, ganz kurz, ich wollte das auch ein bisschen relativieren, was du sagst. Also ich stimme mir zu, wenn es eine Umfrage geben würde, mit Mauerbauern und generell Ausländer und so, würden die wahrscheinlich spontan irgendwas Dummes ankreuzen. Aber trotzdem würde ich nicht sagen, die haben schlechten Umgang mit Ausländern, weil Marvin ja klar gesagt hat, wenn da Leute aus aller Welt mal zu Besuch sind, sind die richtig gastfreundlich, herzlich und behandeln die alle gut. Und deswegen würde ich sagen, grundsätzlich haben die einen guten Umgang mit Ausländern, aber paradoxerweise trotzdem diese Vorurteile, weil sie wahrscheinlich versuchen, auf komplexe Fragen einfache Lösungen zu finden.
Logisch.
Und ja, das hat natürlich was mit Bildung zu tun.
Aber mach mal populistische Umfragen in der Metropole wie New York oder LA. Da haben die ja täglich Kontakt mit allen Kulturen.
Ja.
Da wird glaube ich, fast niemand sagen, so populistische Parolen wie lass mal eine Mauer bauen. Ich glaube, das ist eher wirklich so Hinterland, dorfmäßig. Und wie gesagt, ich glaube, die Menschen sind ja im Prinzip alle gleich. Also da wohnen ja jetzt nicht andere Menschen, sondern die sind einfach anders groß geworden, haben andere Erfahrungen und deswegen sind die überhaupt empfänglich für primitive und populistische Lösungen. Also ich finde das halt philosophisch gesehen total spannend, wie sowas überhaupt entsteht. Weil man sagt ja nicht, in New York wohnen und leben bessere Menschen als woanders. Das ist einfach ne, andere Erfahrungen, andere Berührungspunkte. Aber das Thema ist zu komplex. Ne, wir müssen mehr über unseren Gast reden, Markus, außer du hast noch was Wichtiges zu sagen.
Ja, ich wollte einen kurzen Bogen spannen, nochmal zum Thema Auslandsaufenthalt allgemein. Ich glaube, das, was sehr gut klar wird an Marvins Story, ist, dass du machst dir im Vorfeld Gedanken, wie soll denn Auslandsaufenthalt werden, hast die Vorstellung, geil, New York, Florida, bist dann enttäuscht, wenn es dann nicht das wert und gehst dann aber trotzdem hin und sagst, ich probier's und auf einmal merkst du, geilstes Jahr meines Lebens. Und ich glaube, das zeigt einfach, dass wenn man einfach mal offen für Neues ist und sich auf Sachen einlässt, dass man dann auch oft eines Besseren belehrt wird. Und deswegen glaube ich, kann man das nicht verallgemeinern, dass Dorf immer besser ist als Großstadt oder umgekehrt, sondern es kommt vor allem auf die Leute an und vor allem auf die Einstellung, die man selber hat. Weil hätte Marvin jetzt gesagt, nee, das ist nicht das, was ich will, und hätte sie nicht drauf eingelassen, wäre es zum Scheitern gewesen, ja.
Genau, das stimmt. Also es ist immer eine Einstellungssache. Ich bin sowieso generell offen für neue Erfahrungen. Also ich kann euch gleich auch noch ein bisschen erzählen über meine Zeit in Afrika oder in Asien.
Ja.
Da gibt es auch noch die ein oder andere lustige Geschichte. Aber bezüglich der USA, also ich kann, also ob das jetzt die USA wird oder irgendein anderes Land, ich kann jedem nur empfehlen, auch für euer Mentoring-Programm, für die Schüler dort, wenn sie die Möglichkeit dazu haben, und ich glaube, dazu muss man sagen, nicht jeder wird die Möglichkeit haben.
Leider nein.
Schon allein wegen dem finanziellen Aspekt. Wenn die Möglichkeit hat, sollte das unbedingt machen. Was ich gelernt habe in diesem Jahr, ist nicht nur die Sprache, sondern ich habe viel über mich selber gelernt. Ich bin zurückgekommen und war viel, viel selbstständiger, viel unabhängiger. Ich bin danach auch tatsächlich nicht mehr nach Hause zu meinen Eltern gezogen. Ich bin sofort in die Niederlande gezogen und habe angefangen zu studieren. Also kann man quasi sagen, ich bin mit 17 ausgezogen.
Krass.
Und das hilft, das hat mir bis heute wirklich extremst geholfen, so ein Auslandsjahr dann auch in meinem Lebenslauf stehen zu haben. Zum einen wenn man einen Job sucht, aber zum anderen auch die Kompetenzen, die man da lernt, auch irgendwie, man ist auf sich alleine gestellt, klar hat man eine Gastfamilie, aber und man hat den Rotary Club, aber im Endeffekt musst du gucken, wie du klarkommst.
Ja.
Und nochmal ganz kurz auf die Möglichkeiten, die finanziellen Möglichkeiten, deswegen nochmal ein bisschen Werbung für Rotary. Ich muss sagen, das ist an für sich die günstigste Variante, würde ich sagen, weil Rotary bezahlt einem auch, also der lokale Rotary Club bezahlt einem auch ein Taschengeld jeden Monat.
Mega.
Die Gastfamilie übernimmt so gut, also eigentlich alles, also Essen oder irgendwelche kleinen Reisen, die man dann zusammen als Familie macht, werden meistens von der Gastfamilie übernommen. Und das Einzige, was ich wirklich bezahlen musste, war der Flug. Und klar haben mir meine Eltern, ich glaube damals war das, 300 Euro im Monat haben die mir da jeden Monat überwiesen, womit ich dann klarkam, so, also weiß ich nicht, wenn ich mir ein paar Sachen kaufen musste oder Klamotten oder mal einen kleinen Ausflug mache oder sowas. Und wenn man das mal runterrechnet, ich denke mal 300 Euro koste ich so oder so meine Eltern, auch wenn ich, ob ich zu Hause bleibe.
Ja, ja.
Von daher, wenn man die Möglichkeit hat, macht das auf jeden Fall, macht das. Ich kann es euch nur ans Herz legen.
Ja, kurze Ergänzung, ist glaube ich nicht nur eine der günstigsten Varianten, sondern auch eine der sichersten, weil die halt vorher diese Gastfamilien checken und sich Gedanken machen. Deswegen auch von mir klarer Appell, nutzt das. So, Fabel, dir brennt doch was auf der Zunge, oder?
So, genau. Also, ja, wie schon befürchtet, die Zeit fließt dahin. Wir hatten ja eigentlich gesagt, so eine knappe Stunde für diesen Part. Jetzt sind wir bei 53 Minuten. Trotzdem, Marvin, gerne dann sagen, wie ging es weiter? Du bist dann zum Studium in die Niederlande gezogen. Und dann mal relativ kurz und knapp, was waren so die nächsten Stationen? Wann waren die nächsten Auslandsaufenthalte und wo bist du jetzt letztendlich beruflich gelandet?
Also ich glaube, mein Lebenslauf danach war so ein bisschen, da habe ich die ein oder andere Detour, den ein oder anderen Umweg genommen. Ich bin nämlich zurückgekommen aus den USA und ich dachte mir, okay, was sollst du jetzt machen? Es stand zwischenzeitlich im Raum, dass ich ein Stipendium annehme von der Uni in den USA, weil ich habe an der High School American Football gespielt, war Kicker in dem Team und auch Defensive End. Und für den Kicker-Part habe ich tatsächlich ein Stipendium bekommen, eine Half Full Ride, also die bezahlen die Hälfte von den Studienkosten. Für ein oder zwei Unis in den USA, aber okay, Half Full Ride bedeutet, die bezahlen die Hälfte, dann bezahlt man im Endeffekt immer noch 15.000 Euro im Jahr.
Boah.
Und nur um da ein bisschen Football zu spielen, um irgendwas zu studieren, was mir dann doch nicht zusagt, habe ich hier auch wieder die sichere Variante gewählt und bin zurückgekommen. Wusste dann auch gar nicht, was ich machen sollte. Ich dachte mir dann, okay, Reisen findest du cool, ist ganz lustig, dann studieren wir mal Tourismus.
Nice.
Und bin dann quasi, ich weiß nicht, ich glaube, ich war vielleicht einen Monat oder zwei zu Hause und bin dann in die Niederlande gezogen und habe dann da angefangen, International Tourism Management zu studieren.
Das finde ich mega spannend, weil du da mal das gemacht hast, worauf du Bock hast, obwohl man ja danach nicht zu 100% weiß, da kriege ich auf jeden Fall den sichersten Job, ne?
Da
hast du mal auf dein Herz gehört. So.
Das war, glaube ich, das erste Mal, dass ich dann auch wirklich auf mein Herz gehört habe. Ich wusste es auch nicht. Ich wusste, so Mathe bist du nicht gut, das heißt BWL ist wahrscheinlich nichts für dich. Und Tourismusmanagement ist quasi wie ein BWL-Studium light mit einem Fokus auf, bei mir war es, konnte man noch wählen, bei mir war es dann Tour Operating und Aviation Management, also Flugfahrt. Und Flugfahrt war dann doch wieder was, da findet man, glaube ich, auch einen anständigen Job.
Stimmt, ja.
Wie gesagt, bin dann nach Holland gezogen, hab dann meinen Bachelor erstmal gemacht in International Tourism Management. Und ja, könnt ihr wahrscheinlich schon euch schon denken, dass ich während dem Studium dann auch extrem viel gereist bin. Erst das Auslandsjahr. Ich habe dann für meinen Bachelor ein Semester habe ich in Seoul in Südkorea studiert.
Boah, krass.
Das war mega. Also Südkorea, brutal, kann ich euch auch nur empfehlen. Da muss man aber leben. Also das nur zu besuchen, so 3-4 Tage durch Seoul zu wandern, ist cool. Aber das, um wirklich da den ganzen Vibe und sowas zu erfahren, muss man da schon ein bisschen länger leben. War dann da ein halbes Jahr und ich weiß noch, ich komme zurück im Januar nach dem Semester war 2 Wochen zu Hause und bin danach, nach den 2 Wochen, sofort nach Uganda geflogen, wo ich dann da für 6 Monate ein Praktikum gemacht habe, für einen Tour-Operator in Uganda. Also die machten so, die organisierten so High-End-Luxury-Safaris. Und das war ein Pflichtpraktikum. Das war ganz cool. Dadurch, dass ich Tourismus studiert habe, hatte die Uni natürlich auch sehr, sehr viele Kontakte zu den verschiedensten Tourismusunternehmen weltweit. Also man konnte da auswählen von Firmen auf Borneo und konnte durch den Dschungel wandern, bis in die USA. Man konnte auch in Europa bleiben. Und ich habe mir da gedacht, okay, du warst noch nie in Afrika, kommst du wahrscheinlich auch so schnell nicht mehr hin. Mach's einfach mal.
Ja.
Ich muss sagen, der Kontrast zwischen Südkorea und Uganda ist brutal. Man kommt aus Südkorea, extremst modern, alles super convenient, alles 24/7 erreichbar, landet dann in Uganda und denkt sich so, okay, jetzt musst du dein Wasser nur in Flaschen kaufen, weil du das aus dem Wasserhahn nicht trinken kannst. Also das ist auf jeden Fall auch ein kultureller Unterschied. Und dann auch dort zu arbeiten, ich habe dann im Marketing gearbeitet von diesem Tour-Operator. Also das war jetzt nicht die krasseste Arbeit, aber war ganz cool vom Reisen her, weil ich halt auch in die ganzen Hotels konnte. Ich habe die ganzen Safaris gemacht und dafür keinen Cent bezahlt. Im Gegenteil, ich wurde dafür noch bezahlt.
Krass, mega.
Das war richtig cool. Ja, dann bin ich da zurückgekommen und was war danach? Dann habe ich meinen Bachelor, hatte ich meine Diplomverleihung und bin danach nach Maastricht. Ist euch vielleicht auch ein Begriff.
Ja klar, 1992, ein wichtiger Meilenstein zur Gründung der EU.
Fakt, Vertrag von Maastricht.
Ihr habt so viel unnützes Wissen. Ich hätte jetzt gedacht, ja geil, Maastricht University, Studentenleben, saufen, geil.
Ja, das kennen wir auch von Freunden das leider. Nur. Ich persönlich war noch nie da und ich glaube, ich kann für meinen Bruder sprechen, er auch nicht.
Nee. Auf jeden Fall bin ich dann dorthin, weil ich dachte mir nach meinem Bachelor, okay, hast jetzt Tourismus studiert, könntest du theoretisch für eine Airline arbeiten, aber große Geld machst du da auch nicht. Hängst du noch einen Master dran in International Business? Hab dann quasi nur so einen BWL-Master gemacht und den habe ich in Maastricht gemacht.
Ja.
Bin dann innerhalb der Niederlande umgezogen nach Maastricht, hab International Business studiert. Mit einem Schwerpunkt auf Change Management, also
mega. Glaub,
Veränderungsmanagement ist das auf Deutsch.
Ja,
und habe dann da auch meinen Abschluss gemacht und stand dann vor der großen Frage, was machst du denn jetzt mit deinem Leben? Immer wieder die gleiche Frage, weil Studium ist vorbei, 5 Jahre studiert, hast jetzt eigentlich auch keinen Bock mehr, noch mit 5 anderen in der WG zu leben und schon ab mittwochs quasi besoffen zu sein.
Wieso?
Wieso erst am Mittwoch?
Das ist geil so, aber dann irgendwann wird es auch ranzig. So, dann denkt man sich so, nee. So, ich will auch mal eine Küche haben, die sauber ist.
Weißt du? Wo ein Wasserkocher dann funktioniert, ne? Wo man nicht erst die Dusche ausmachen muss. Also.
Ja, und ich hatte auch keinen Bock mehr, irgendwie aus der Fritteuse zu leben.
Ja, gut, also es gibt ja ein bekanntes Zitat, ich weiß nicht, ob es Gandhi war oder der Dalai Lama, der hat doch mal gesagt, man muss auch trinken, wenn man keinen Durst hat.
Ja, ich glaube, das war Goethe.
War das Churchill damals?
Ah. Oh Mann, war auf jeden Fall ein weiser Mann, der das gesagt
hat.
ja, keine Ahnung. Und dann stand ich halt da. Ich hatte dann, wenn man mal so ein bisschen zurückblickt, habe ich dann quasi, mein Profil war irgendwie so, immer noch, ich kann alles machen und gar nichts. Ich habe den Background mit den Sprachen, ich habe Auslandsaufenthalte, ich habe Tourismus studiert, bin dann rüber auf International Business. Damit kannst du ja wiederum alles machen. Also ich habe eigentlich immer den sicheren Weg gewählt, weil wenn ich mir nicht sicher war, okay, dann machst du halt sowas in die Richtung Business und dann findest du schon irgendeinen Job. Weil heutzutage ist ja auch noch wichtig, dass du irgendwas studiert hast.
Ja.
Nicht... dass du jetzt unbedingt Nanowissenschaften oder sowas studiert hast, einen Job zu finden.
Ja, und wenn du so auf einmal 30 Semester brauchst für ein Studium, das ist auch nicht unbedingt so gern gesehen.
Das stimmt, das wurde mir auch oft gesagt und das merke ich auch jetzt selber in meinem Job. Das wird gar nicht gerne gesehen. Also wenn bei uns sich Leute bewerben, die weiß ich nicht, 15 Jahre für einen Bachelor gebraucht haben, ist nicht so gut. Klar kann man mal hier und da ein Semester halt verhauen haben, macht das neu, ist ja auch gar kein Problem, aber wenn ich jetzt, weiß ich nicht, sag mal realistisch, 6 Jahre für einen Bachelor brauche, das wirft schon Fragen auf.
Also dann brauchst du schon eine extrem gute Begründung. Das hatten wir ja letzte Folge mit Berkan. Wenn du dann sagst, du hast dich im Fachschaftsrat engagierst, warst vielleicht noch ein Jahr irgendwo, wo du dir nichts anrechnen lassen konntest, aber kannst du auch noch begründen, dass das sinnvoll war. Da kann man mal 3, 4 Semester mehr haben, aber ja, muss alles gut begründbar sein. Genau.
Ja. Ja, und das sehe ich halt auch jetzt bei uns. Also der Kernpunkt ist hier wirklich, dass man im Endeffekt ist es nicht egal, was man studiert, aber wenn man irgendwie eine solide Basis hat für ein Studium, sei es jetzt, weiß ich nicht, auf Lehramt studiert, BWL ist immer eine gute Idee. Ich weiß gar nicht, was gibt's denn da noch so, was man so breit
VWL.
VWL, sogar Geschichte studiert oder wirklich egal was, weil im Endeffekt fragt dich der Arbeit oder die meisten Arbeitgeber nur, das hast ein Bachelor ja oder nein, hast ein Master ja oder nein. Ob das dann in Philosophie, Psychologie, HR oder BWL ist, ist denen primär egal, wenn das Profil passt, dann stellen die dich so oder so ein. So ist es zumindest in meiner Branche, weil wir wirklich für Leute nach Leuten schauen, die breit aufgestellt sind.
Ja, genau. Ich glaube, also Fabian, ich wissen ja, was du machst, aber ich glaube, du hast den Twinnies und Talks noch gar nicht verraten, für welche Branche du dich dann schließlich entschieden hast. Ich meine, der sichere Weg, schon gesagt, geht schon mehr Richtung BWL, aber was ist es denn konkret?
Mal der Klassiker. Ich denke mal, viele werden jetzt wahrscheinlich, wenn wir eine Umfrage starten würden, würden wahrscheinlich alle darauf kommen, was ich mache. Ich bin
Ja.
nämlich ganz klassisch Unternehmensberater geworden. Auch hier wieder, lass mal Unternehmensberatung machen. Da machst du so alles, da siehst du von allem, und kannst dich dann später immer noch entscheiden. Also hier immer noch nicht, dass ich da gesagt hätte von Anfang an, das ist das, was ich machen will. Ich hatte nur immer noch keine Ahnung, habe mich dann überall beworben. Und hatte dann auch mehrere Gespräche für Unternehmensberatungen in München, in London, und in Luxemburg, wo ich dann jetzt auch gelandet bin.
Ah, da merkt man schon wieder, auf jeden Fall ein anderer Standort, dass du wieder neue Erfahrungen sammeln willst. Also hast dich ja nicht dann wieder irgendwo beworben, wo du schon mal warst.
Genau, ich war auch vorher noch nie in Luxemburg. Ich wusste, dass Luxemburg existiert. Aber das Land ist so winzig, dass ich mich da wirklich nie mit beschäftigt hatte.
Aber mega cool. Also meine Freundin und ich waren gestern in Luxemburg City. Also wir fanden es richtig cool dort. Ja,
Ich habe.
nice. Also erstmal danke für die Info, Markus. Sehr spannend. So, und jetzt nochmal kurz zu Marvin zurück. Also magst du verraten, bei welchem Arbeitgeber du gelandet bist, oder willst du das erstmal offen lassen?
Also ich sag so viel, ich bin bei einer der Big Four.
Ja,
Und
nice.
also da kommt ja dann nur noch PwC, Deloitte, KPMG oder EY.
Ja, Ernst & Young, für die Twinnies, die vielleicht Geschichte studiert haben. Nichts gegen Geschichte. Ich denke, das reicht als Info. Dann wäre vielleicht noch spannend, den Bewerbungsprozess zu beschreiben. Also erstmal, in welchem Jahr hattest du den Master? Und hattest du quasi eins nach dem anderen gemacht? Also Master war in der Tasche. Dann hast du dich beworben oder hast du dich vielleicht schon während oder vor der Masterarbeit um ja, die Bewerbungsverfahren gekümmert?
Ich habe ein halbes Jahr vor meinem Masterabschluss, das war dann quasi ich weiß gar nicht, das ist auch anders als in Holland, das Sommer- und Wintersemester ist in Holland nämlich so wie normales Schuljahr ist. Weil in
Okay.
Deutschland sind ja die Semester so, dass die teilweise über die Sommerferien gehen und über den Winter. Wie auch immer, es ist egal, das erste Semester im Jahr habe ich von 2017, also im Januar habe ich mich dann angefangen zu bewerben. Und ich dachte mir so, ja cool, chillig, hast ja einen Master, hast einen Bachelor, warst überall auf der Welt unterwegs, findest du bestimmt easy was. Ich hatte auch relativ gute Noten, auch im Master, und dachte, das wird bestimmt easy, schickst ein paar Bewerbungen raus. Ja, dem war leider nicht so. Ich hab bestimmt, also ungelogen, ich habe bestimmt 40 Bewerbungen verschickt. Im Januar schon. Und klar, da kommt dann erstmal, am Anfang denkt man sich so, okay, das wird bestimmt alles okay. Nach 2 Wochen kommen dann so die ersten Absagen. Von manchen Firmen kriegt man überhaupt keine Absagen, da
Ja.
kriegt man noch eine Absage nach 4 Monaten. Und teilweise muss man sich auch bewerben, also heutzutage muss man das ja hauptsächlich online machen. Und da muss man dann alles also ausfüllen, seinen Lebenslauf quasi einschicken, aber gleichzeitig musst du das nochmal ausfüllen und Fragen beantworten, warum du den Job willst, warum die Firma, dies, das. Und da muss ich sagen, manche Firmen, die übertreiben es einfach.
Ja.
Also da habe ich teilweise 3, 4 Stunden gebraucht, um so einen Bewerbungsbogen auszufüllen online, dass ich auch bei manchen Firmen auch das nach 1,5 Stunden abgebrochen habe, weil mir das zu blöd war, da nochmal alles zu erklären, warum ich über meine Sekundarschule zu berichten, obwohl ich einen
Ja.
Master habe, was tut das denn zur Sache? Da
Ja.
muss ich sagen, da habe ich dann auch teilweise den Bewerbungsprozess auch abgebrochen selber, weil, wie gesagt, das war mir einfach. Also es ist ein bisschen lächerlich, muss ich sagen.
Ja.
Man muss sich ja auch nicht unter Wert verkaufen. Also genau, und ja, wie gesagt, dann insgesamt 40 verschiedene Bewerbungen rausgeschickt an verschiedene Firmen. Nicht nur in der Unternehmensberatungsbranche, aber auch in der Airline-Industrie habe ich mich beworben. Ja, und das war halt, ich habe mich sogar bei Philip Morris beworben, die machen Zigaretten.
Ach, oh krass.
Richtig, richtig moralisch verwerflich.
Ethischer
Ach,
Kodex
ja.
ist, Hauptsache die Kohle stimmt.
Genau. Genau. Ja, und dann hatte ich dann das Glück, dass ich die ersten Bewerbungsgespräche tatsächlich hatte. Da hat man dann meistens rufen die einen dann so aus dem Nichts an und sagen, ja, so und so, wir hätten Interesse, stell dich mal kurz vor. Und da hatte ich dann mehrere also Telefon- und Skype-Interviews mit verschiedenen Firmen. Und im Endeffekt ist es dann konkreter geworden mit dieser Beratungsfirma in München, in London und in Luxemburg. Und da sind die Prozesse immer die gleichen. Also du wirst erstmal hast du ein Telefongespräch, danach wirst du eingeladen und hast meistens so über 2 Tage verteilt ein Assessment Center, wo du dann verschiedene Gruppenarbeiten hast, mehrere Interviews, Case Studies, sehr, sehr viele Case Studies. Und da wird dir dann, aber das ist cool in der Beratungsbranche, dass dir dann nach den 2 Tagen direkt gesagt wird, ja, cool, dich finden wir interessant, dich nehmen wir. Also da hast du dann auch sofort eine Antwort und musst nicht noch 3 Wochen warten. Zum Prozess, also zu den Interviews selber, ich muss sagen, das war schon ziemlich anspruchsvoll, weil die wirklich einen unter Druck setzen während den Assessment Centern und wirklich rausfinden wollen, nicht wirklich, wie intelligent du bist, sondern da geht es eher um deine Kompetenzen. Also bist du in der Lage, in der Gruppe zu arbeiten? Bist du in der Lage, komplexe Sachen weitestgehend simpel zu erklären und deine Antworten dementsprechend zu strukturieren? Großer, großer, großer Teil davon sind diese Case Studies. Also das sind dann so Interviews, wo dich der Interviewer fragt, wie viele Kugelschreiber passen in einen A380? Das ist die Fragestellung und du musst dann quasi zu einer Antwort kommen.
Zehn
Oder bei mir
Millionen
haben sie einen.
fünfhundert vierhundertelf. Aber ich habe,
Genau,
also
aber.
weiß man halt. Aber man muss die Struktur erklären, wie man vorgeht wahrscheinlich, ne?
Genau, da geht es überhaupt gar nicht darum zu wissen, was jetzt die richtige Antwort ist, sondern wie kommst du zu einer Antwort? Wie
Ja,
strukturierst du
klar.
das? Ich glaube, bei mir war eine der Fragen auch, wie viel Umsatz macht IKEA in Österreich jährlich?
Oh ja.
Und dann kann man dann so sagen, okay, Österreich hat so und so viele Einwohner. Ich gehe davon aus, dass 5% von denen einmal im Monat da einkaufen gehen. Die geben
Sehr
ungefähr
gut.
100 Euro aus. Und so kommst du dann langsam
Ja.
zu deiner Antwort. Ob das jetzt stimmt oder nicht, ist denen egal. Hauptsache, der Lösungsweg macht in irgendeiner Weise Sinn. Also hier geht es auch wiederum nur um Kompetenzen.
Ja.
Deswegen ist es auch nicht so wichtig, was man studiert hat, sondern einfach, dass man diese Kompetenz hat. Und solche
Ja.
Kompetenzen erlernt man eigentlich im Studium. Also, und da sehe ich auch den Mehrwert vom Studium, ist nicht unbedingt das Wissen an sich, sondern die Kompetenzen, die man dabei entwickelt.
Die Methodik.
Genau. Ja, und auch, da geht es dann hauptsächlich um Kommunikation, Präsentationen. Also man muss schon in der Lage sein, eine Präsentation zu halten und seine Antworten halt auch zu strukturieren und ja, dementsprechend habe ich dann die Angebote bekommen, habe mich dann für Luxemburg entschieden, weil es auch das attraktivste Angebot war. Also finanziell, aber auch ja vom Arbeitsbereich her. Ich bin jetzt in Luxemburg in der Beratung im Bereich HR. Das war auch irgendwie was mir relativ viel Spaß gemacht hat. Ich wollte nämlich nicht in Richtung Zahlen gehen und Prozessoptimierung und solche Sachen. Für mich war es eher wichtig, weiterhin mit Menschen zu arbeiten und den Mensch im Mittelpunkt zu sehen. Und das konnte ich quasi durch das Change Management und durch HR halt kombinieren.
Ja.
Ja.
Ja, vielleicht kurz für die Twinnies, die, ich sag mal, Philosophie studiert haben. HR, Human Resources, also er ist jetzt im Bereich Personal. Okay?
Danke.
Genau. Also, manchmal, wir wissen ja nie immer, wer genau zuhört und ja, versuchen wir das immer noch aufzudröseln. Also, jo, ich versuche hier auch mal Struktur reinzubringen. Marvin, hast du schon gesagt, in welchem Jahr du halt den Master fertig gemacht hast und dich beworben hast und wie alt du da warst?
Genau, also Masterabschluss war August 2017. Mhm. Beworben habe ich mich im Januar 2017. Da war ich dann, jetzt muss ich rechnen, war ich irgendwie 23, glaube ich, habe ich meinen Masterabschluss gemacht. Also ja. Werde ich da auch 23 gewesen sein. Habe mich im Januar beworben, dann im Sommer den Abschluss und habe dann im Oktober angefangen zu arbeiten. Und mit den Bewerbungen, also da muss man sich auch wirklich schon Monate vorher bewerben, weil die meisten Arbeitgeber stellen ja auch die meisten Leute ein, so wie das Schuljahr fällt. Ja. Die wissen ja auch, dass im Sommer die meisten Leute fertig werden. Somit sind die meisten Positionen frei im Anfang Herbst, Ende Sommer.
Ja.
Und das, ich denke, ich würde mal sagen, der ganze Prozess hat ungefähr so, ja, aber 3-4 Monate gedauert.
Ja, Marvin, danke. Danke nochmal für die Einordnung, zeitlich vor allem, dass man merkt, okay, du warst dann 23, also bist ja relativ schnell und zügig durch mit dem Master. Ist ja auch nicht selbstverständlich, dass man mit 23 den Master in der Tasche hat und dann bist du jetzt in der Unternehmensbranche gelandet, bist 4 Jahre beim selben Arbeitgeber, sicherlich ein stressiger Beruf. Ja, ich bedanke mich erstmal bei dir, Marvin, vor allem. Markus, für dich ist das ja Hobby und also bei dir muss ich mich eigentlich nicht bedanken. Na gut, komm, trotzdem danke, Markus. Uns hat es unheimlich viel Spaß gemacht. Und den zweiten Teil, den gibt's da nächste Woche.
Ja, auch von mir. Vielen Dank, Marvin. Und cool, dass du da warst. Und ja, vielen Dank.
Ja, sehr gerne. Bis nächste Woche dann.
Jo, alles liebe klar. Twinnies, danke fürs Zuhören. Und wir verabschieden uns wie immer mit einem Ciao und
Ciao.